wir haben von der Sache her völlig normal gelebt. Wir haben es auch nicht als Sperrgebiet hier empfunden, ja nicht. Wir sind in diesen Gebieten, wo die Russen waren, Tag und Nacht umhergetigert, sag ich jetzt mal. Ja, wir sind in Pilze gegangen in diesen Gebieten überall. Und wir haben mit denen gesprochen, wir haben mit denen gegrillt. Ja, da haben die Russen sehr gerne gemacht im Wald. Unsere Feuerwehr war ständig im Einsatz, weil dann die Russen oftmals sagten, die sind in Sibirien und können da machen, was sie wollen. Das sind alles so Erfahrungen, die man gemacht hat. Das war ein ganz normales Leben.
Sie gelten als geheimnisvoll, gefährlich und sind Legenden umwoben. Selbst wenn sie aufgegeben wurden, warnen Schilder vor Munitionsresten und verbieten das Betreten. Sammler, Abenteurer, Vandalen und Raubgräber hält das nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Sperrgebiete gibt es fast überall auf der Welt. Besonders viele gab es in der DDR. Betrieben von der Nationalen Volksarmee, der Stadtsicherheit oder den sowjetischen Streitkräften.
Betreten verboten. Ehemalige DDR-Sperrgebiete in Brandenburg und Thüringen. Eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt.
Brandenburg. Kummersdorf-Gut. Eine Autostunde südlich von Berlin. Das Dorf ist fast vollständig umgeben von einem ehemaligen Sperrgebiet der Sowjetarmee. Ein deutsches Dorf inmitten einer vergangenen russischen Welt. Klaus Berger sitzt im Garten seines Häuschens. Gleich hinter seinem Grundstück beginnt der Wald. Um ganz Kummersdorf ist Wald und hinter den Wäldern verbirgt das Sperrgebiet seine Geheimnisse. Der 68-jährige Rentner kennt es nicht anders. Er ist hier geboren, ist hier aufgewachsen. Mit dem Militär, den Geheimnissen und den Russen, die er als Freunde betrachtet hat.
Wir konnten uns als Kinder schon mit denen verständigen. Das war Kinderland schnell. Ja. Klipp, Brot, so. Zigaretten.
Machorka.
Ja, alles Schnaps. Sind immer fast die gleichen Worte, wenn man so will. Ja. Und das wurde immer verstanden. Und irgendwann hat man das auch mehr gelernt, sodass man sich mit denen unterhalten konnte.
Tausende Soldaten lebten in und um Kummersdorf gut und sie hatten hier ihr kleines Russland. Geschäfte, Magazine genannt, für jeglichen Bedarf, Friseure, Kino, Restaurants. Höhere Dienstgrade kamen mit Familie. Es gab Kindergärten und Schulen. Deutsch-sowjetische Freundschaft von klein auf, so nennt es Klaus Berger.
Sie müssen sich vorstellen, da drüben waren viele russische Familien mit Kindern. Jungs, Mädchen, so wie wir auch in unserem Alter. Und wir waren auch eine kleine Bande, 5, 6 oder so in ihrem Dreh meistens zusammen. Und dann ging das los und haben mit denen gespielt. Ball gespielt, Fußball gespielt und rumgebalgt mit denen in den Wäldern rum, haben wir Buden gebaut, Bunker gebaut und sowas alles. Ein Hin und Her, aber es war immer ein Spiel.
Ein Artillerieschießplatz rund um Kummersdorf Gut wurde schon 1874 eingerichtet. Die Wehrmacht arbeitete hier später an neuen Waffensystemen. Werner von Braun entwickelte hier Raketenantriebe. Westlich des Ortes befand sich eine Atomversuchsstelle und eine Kraftfahrversuchsstelle. Unter den Nationalsozialisten war das Areal eine der größten militärischen Versuchsanlagen überhaupt. Nach dem Krieg übernahmen die Sowjets das riesige Areal.
Hier war dann noch eine riesengroße Fahrschule entstanden, wo die jungen Soldaten ausgebildet wurden als Kraftfahrer. Und die haben dann immer ihre Kreise gezogen im Wald. Ja. So, dann hast du hier gestanden, geguckt, dann hielten die an, kleiner und so. Und mitgefahren mit den Dinger. Dann haben die immer was bei, ja, Brot. Zum Beispiel Speck. Das haben die immer in Reserven gehabt. Wir haben immer mit bei denen irgendwas gegessen.
In Kummersdorf nutzten die Sowjets vor allem die Schießbahn. Im Nachbarort Sperenberg entstand ein Militärflugplatz, auf dem auch die größten Iljuschins und Tupolevs starten und landen konnten. Die Kummersdorfer haben gelebt mit dem Krach, dem der Flugzeuge, dem der Gewehre und Kanonen. Die Vorteile der Ortslage mitten im Sperrgebiet überwogen, sagt Klaus Berger.
Unsere älteren Leute, unsere Kummersdorfer, konnten, ich sag mal, zum großen Teil drüben einkaufen gehen in den Magazinen. Die wurden anhand des Ausweises identifiziert, dass sie Kummersdorfer sind. Ja, Wohnort, dann drin Kummersdorf. So, und beim Kontrollpunkt war ja immer einer, dann konnten sie drin. Das waren Privilegien, kann man so sagen. Kummersdorfer konnten in die Magazine einkaufen gehen.
Und es waren tatsächlich Privilegien. Heißt es doch, in der DDR sei Berlin immer am besten mit dem versorgt, was sonst Mangelware war.
Wenn da ein Berliner vorfuhr, dann haben die schon gesagt, nee, das ist keiner, kam ja nicht rein, gleich abgebogen. Da gab schon immer Probleme, wenn welche von Nachbarorten, die haben es auch nicht reingelassen. Dann mussten wir immer mitbringen, wenn da irgendwas war. Ich kenne zum Beispiel eine Sache, da hatte sich jemand selbstständig gemacht, eine Eisdiele hier in Sperrmerch, Süsselbeck. Und der kam immer sehr schlecht an eingeweckte Konserven und so, also Pfirsiche für seine Eisdiele da und Kuchen und alles, was er brauchte da. Und dann hat er mit mir ein paar Mal da Kontakt aufgenommen. Kannst du mir nicht was besorgen? Man muss mal sehen, die haben doch da wieder noch. Und dann habe ich ihm ein paar Pakete da mitgebracht, was er haben wollte. Ging alles. Er war froh.
Dann kommt die Wende. Seine letzte Nacht in Deutschland verbringt der per Haftbefehl gesuchte Erich Honecker 1991 auf dem Areal, auf dem russischen Militärflughafen im Nachbarort Sperenberg. Er wird am nächsten Morgen von den Streitkräften außer Landes geflogen. Die russischen Besatzer selbst bleiben noch 3 Jahre. Dann wird es still in Kummersdorf gut.
Erstmal war ziemlich Ruhe. Es hat uns schon was gefehlt. Hier war eine Ruhe, wie die Ruhe von Sturm, sag ich mal, so ungefähr. Das war ungewohnt. Es war immer Bewegung. Die Gaststätten waren voll. Unsere Einkaufsmöglichkeiten außerhalb, nicht bloß die drinnen mal sehen, außerhalb, die waren auch immer voll. Wir hatten einen Bäcker, einen richtig schönen Bäcker mit Kuchen und Brot und alles selber. Ein Fleischer, wir hatten einen Friseur, eine Turnhalle, wir hatten alles. Und wo die weg waren, die Russen, ist eins nach dem anderen kaputt gegangen, innerhalb von 2-3 Jahren. Es ist rückwärts gegangen, die ganze Entwicklung bei uns im Ort. Die Straßen gingen kaputt. Das, was wir geschaffen haben, zu DDR-Zeiten, schaffen sie halt nicht mehr zu erhalten.
Jetzt ist Kummersdorf gut ein Dorf wie jedes andere. Ohne Fleischer, Bäcker, Kita und Schule. Von Privilegien ganz zu schweigen. Früher, sagt Klaus Berger, haben die Russen auch mal die Straßen im Dorf repariert. Jetzt sind die Russen weg und die Straßen kaputt, manche nur mit Schritttempo befahrbar.
Und wo sie abgeschoben wurden, wieder nach Hause, sind die da angekommen, ohne Wohnung, ohne sonst was, ohne Arbeit. Es war eine Katastrophe, was da mit den Leuten gemacht wurde. Jedenfalls sind von denen wieder viele zurückgekommen nach Deutschland. Und da kam der ein oder andere auch mal hierher. Hallo, Klaus. Naja, dann hat geholfen. Genau, was ist los? So und so. Dann hat der eine mal da geschlafen, der andere mal da geschlafen. Dann haben wir ein bisschen erzählt, was sie so erlebt haben. Und nächsten Tag sind sie dann weiter. Einer hatte kein Geld, weiß ich noch genau. Der, ja, wie soll ich da weiter? Ich sage, pass auf, dann hackst du mir Holz. Moin, da in den ganzen Stapel, dann kriegst du 20 Mark dafür, hat hier Film. Der hat hier schildert wie sonst was. Und dann hat er ein paar Mark dafür gekriegt von mir und ist dann weiter nach Westen.
Das Sperrgebiet um Kummersdorf war nur eines von vielen in der DDR. Schon 1987 wurde auf Weisung des Politbüros damit begonnen, die Standorte der Sowjetarmee zu kartieren. Nach der Wende setzte die Stasi-Unterlagenbehörde diese Arbeit fort. Demnach umfasste das größte Sperrgebiet der Sowjetarmee fast 400 Quadratkilometer. Das Sperrgebiet um Kummersdorf und Sperenberg brachte es immerhin auf 50. Thank you. von Brandenburg nach Thüringen. Im Dreieck der Städte Gotha, Arnstadt und Ohrdruf befindet sich ein 50 Quadratkilometer großer Truppenübungsplatz. Er ist seit 1906 in Betrieb, bis heute. Am besten, man nähert sich dem Truppenübungsplatz Ohrdruf von der Stadt, die ihm den Namen gab. Durch Ohrdruf fließt die Ohra, das Rauschen des kleinen Flusses ist gut zu hören im Park des Schlosses Ehrenstein. Das zweigeschossige Renaissance-Schloss ist eingerüstet. Eigentlich hätte mir Peter Kramer, der Stadtarchivar und Leiter des Museums, die große Ausstellung über die Geschichte des Truppenübungsplatzes zeigen wollen, die im Schloss aufgebaut worden war.
Das war hier fertig restauriert. Hier war die Stadtbibliothek drin, in der oberen Etage. Hier waren noch zwei Wohnungen drin. Der Rest war alles Museum. Und der Turm war fertig. Hier ist eine Stahltreppe eingebaut worden, weil der Turm auch begehbar gemacht wurde. Und das war aus brandschutztechnischen Gründen schon eine Anordnung, dass da die Treppe auch aus Stahl gebaut wird. Und es war genau eine Stunde vor Endabnahme. Die Endabnahme dieser ganzen Geschichte sollte 13 Uhr passieren. Und kurz vor 12 ist die Uhr stehen geblieben. Da hat diese Ecke hier schon komplett gebrannt. Und wir haben die ganze Geschichte dann verloren hier.
Diese ganze Geschichte. Über Jahre wurde das Schloss liebevoll restauriert, bis Peter Kramer im November 2013 mit ansehen muss, wie es in Flammen aufgeht. Drei der vier Flügel brennen lichterloh, nur der Nordflügel, in dem auch Kramer sein Büro hat, bleibt weitgehend unbeschädigt. Etwa 10 Millionen Euro Schaden sind entstanden, das bezahlt die Versicherung. Unwiederbringlich verloren sind die meisten Exponate der Ausstellung. So auch eine einzigartige Sammlung ausgestopfter, mit Fell bezogener Schaukelpferde, die in Ohrdruf, einer alten Spielzeugmacherstadt, erfunden worden sind. Manches Ausstellungsstück konnte Kramer aber noch in der Brandnacht aus dem brennenden Schloss retten. Peter Kramer führt durch das Schloss. Überall verkohlte Balken, Gerüste, Bohlen, die die Räume dort, wo die Holzbalken verbrannt sind, provisorisch begehbar machen.
Wir haben auch hier drüben drin in einem Raum, wo nun der ganze Dachstuhl zusammengebrochen war und wo das ganze Brandmaterial drin lag, noch eine Vitrine entdeckt, die noch geschlossen war. Und da drin waren eigentlich unsere wertvollsten Porzellanpuppen. Und da musste ich dann sogar noch einen Schlüssel holen und konnte die Vitrine abschließen. Die waren natürlich da drin verrußt und nass auch, aber sie waren noch da.
Das Modell von der Bebauung des Truppenübungsplatzes im Jahr 1912, das ein alter Herr angefertigt und dem Schloss geschenkt hat, ist vollständig verbrannt. Glück im Unglück, der alte Herr wird es wieder neu bauen. Denn die Geschichte Ohrdruffs ist immer auch die Geschichte des Truppenübungsplatzes, der 1947 von den Sowjets übernommen wurde. Die Sowjets übernahmen 1956 auch das Schloss, richteten eine Schule und Wohnungen ein.
Wir haben kaum Kontakt zu denen gehabt. Es waren viele Jugendliche auch, ja Mädchen, wo man dann doch schon mal später danach geguckt hat. Mit denen kam man gar nicht ins Geschäft. Hier drüben drin, wo das Archiv war, hatten wir einen Aufenthaltsraum. Und daneben war eine russische Familie, das waren Zivilangestellte. Er war Fahrlehrer und seine Frau war Lehrerin. Und wir haben da immer schön Musik gehabt auch, wie das hier damals so war. Und das war dem zu laut. Und da hat er dann an den Fensterladen geklopft und hat uns mit dem Messer bedroht. Und da haben wir gesagt, bevor du hier irgendwelchen Blödsinn machst, komm lieber hier rein und trink ein Bier mit uns. Wa? Und das hat er dann auch gemacht. Und der hat dann auch immer ein Kasten Bier mitgebracht und so.
Das Schloss hat gelitten unter den Sowjets. Kaum etwas wurde gerichtet, aber viel verschlissen. Kontakt zwischen Sowjets und DDR-Bürgern war ungern gesehen. Kramer und seine Mitstreiter suchten ihn trotzdem.
Aber es war kalt. Wir haben da immer geheizt mit allem, was jeder mitgebracht hat. Und als Fahrlehrer hat er auch die Aufgabe gehabt, Kohlen zu fahren in so einen Mulchenkipper vom Bahnhof auf das Übungsplatzgelände. Und da hat er sich gesagt, na ja, dann bringe ich euch mal eine Ladung Kohlen. Und da hat er uns wirklich so einen ganzen Multikipper voll Kohlen hierher gefahren und hat das alles hier in der Ecke abgeladen und wir hatten Kohlen ohne Ende. Wa? Und das ist aber dann trotzdem irgendwo rausgekommen, dass er immer bei uns gewesen ist und seine Frau, die war da auch nicht damit einverstanden, die hat dann immer geschimpft und hat ihn immer gerufen, Vanya, ist du da? Also Vanya hieß da. Und dann waren die Familie weg. Die waren dann einfach weg. Die haben wir nie wieder gesehen.
Peter Kramer führt mich in den unversehrten Nordflügel.
Ja, meine Freunde, wenn Sie jetzt wollen, nochmal die kleine Ausstellung des Rindsheims.
Die einzige Ausstellung, die man gerade sehen kann in Schloss Ehrenstein, ist eine kleine Schau über das Brandgeschehen am 26. November 2013.
Die Bevölkerung, muss man vielleicht auch so sagen, die stand sehr zu dem Schloss und zu dieser ganzen Geschichte hier.
Ja.
Die haben alle geweint, alle, die hier so unter uns standen. Das war
Fotos aus der Brandnacht zeigen die Dramatik. Die Flammen schlagen meterhoch aus dem Dach.
Das ist die Ausstellung mit den Teddybären.
Oh nein.
Das ist noch einer von denen, den haben wir dann hier so in der Ecke sitzen sehen. Da sitzt er noch.
Einen Teddybär auf einem Schaukelstuhl hat Peter Kramer nach dem Brand noch aus dem Schutt geholt. Jetzt sitzt er hier, verrußt, angesenkt, traurig dreinblickend. Die Stadt wird das Schloss Schritt für Schritt wieder aufbauen. Das wird Jahre dauern. Peter Kramer hofft, die erste Ausstellung schon im nächsten Jahr eröffnen zu können.
Ortdorf hat im Mittelalter viel große Brände erlebt. Da ist das Schloss nie beschädigt worden. Im Zweiten Weltkrieg beim Bombenangriff hat das Schloss auch nichts abgekriegt. Und die Russen haben es auch nicht geschafft, ganz kaputt zu machen. Und dann, wo es fertig wieder aufgebaut war, ist eben das passiert mit dem Brand.
Das Stadtzentrum ist nur einen Katzensprung entfernt vom Schloss. Über die rauschende Ora, durch die kleinen Gassen der fast 700 Jahre alten Stadt, am Fuße des Thüringer Waldes. Johann Sebastian Bach hat hier 5 Jahre gewohnt. Nachdem er im Alter von 9 Jahren binnen kürzester Zeit Vater und Mutter verloren hatte, nahm ihn sein älterer Bruder auf, der in Ortruf lebte. Wenn man von Ohrdruff in Richtung Krawinkel fährt, dann kommt man durch Wölfis. Näher dran an den Sowjets ging kaum.
Da war man nicht so gerochen, den Benzin. Das war ein anderes
Gemisch irgendwie.
Genau. Also, man konnte genau sehen, wer mit Russen Benzin fährt. Im Dorf oder riechen konnte man es genau. Das hat so ein bisschen beißenden Geruch gehabt, weil das sind ja meistens 2 Tage waren. Da war das doch ein bisschen.
Ja, halt jeder. Das war so.
Wölfis, ein kleines Dörfchen, so wie viele in Thüringen. Besonders ist vor allem seine Lage.
Achtung, Blindgänger, Betreten verboten, Lebensgefahr. Feuerwehr, Sammelstelle, Naturschutzgebiet, Schranke.
Links das riesige Truppenübungsplatzgelände, rechts die Muna, die Munitionsanstalt. Und im Tal dazwischen das kleine Wölfis. Und wenn Manöver war zu DDR-Zeiten, dann haben nicht nur die Gläser im Schrank gewackelt, da wurde auch mal beim Manöver von links nach rechts geballert, über die Köpfe der Wölfiser hinweg.
Hallo. Bless. Tagchen.
Kommen Sie rein.
Danke sehr. Die Schuhe ausziehen.
Ach Quatsch, lassen Sie nur an.
Wunderbar.
Ja.
Trotzdem hatten die Wölfiser mehr Vor- als Nachteile.
Ja. Und es war eben auch oft so, dass die abends im Dorf, wer so an der Randlage besonders gewohnt hat, dass die da gekommen sind, mal ins Fenster geklopft, Kamerad Benzin oder Kamerad Minol. Oder so. Und wer nachher bessere Beziehungen zu Offizieren und so weiter hatte, ne, der hat auch mal 4 Kohlen gekriegt oder Koks, wenn er das braucht, wie gesagt, Zement und solche Sachen.
Russel Bless und Wolfgang Schlegel wohnten mit ihren Familien Jahrzehnte Seit an Seit mit den Russen. Und mit der Zeit wusste man, was die Russen brauchten und was sie zu viel hatten. Sie brauchten in der Regel Schnaps oder Bargeld und gaben dafür Waren des täglichen Bedarfs. Der illegale Tauschhandel blühte überall dort, wo man sich nahe kam.
Das war dann aber schon nicht so eine Sache, die Lanzer gemacht haben. Was die einfachen Soldaten waren, die haben meistens irgendwo, wenn die hier draußen im Lager waren und haben da Manöver gemacht, da haben die meistens da von den LKWs irgendwie die Benzinkanister abgezapft. Genau. Alpinist war noch so ein Ding, gerade Coveraggio oder Alpinist, das weiß ich noch. Oder mal ein Bohrmaschinchen und sowas, das konnte man schon durchaus da bekommen, wenn man.
Die Wölfisser, wo will man auch sonst hin, wenn ringsherum nur Sperrgebiet ist, gingen auf dem Truppenübungsplatz ein und aus. Was heute so einfach nicht mehr ist.
Wenn man jetzt hier hochgeht und wird von der Streife da oben weggefangen, dann ist man im Wesentlichen gleich vor dem Staatsanwalt in gewisser Hinsicht. Was bei den Russen nicht so war. Die haben ihre Übungen gemacht und wenn die Leute da ins Schussfeld geraten sind, haben sie Pech gehabt, so nach dem Motto. Aber es wurde nicht so reglementiert, dass man gesagt hat, ihr dürft nicht, freilich standen Herrschilder rundherum, Steu. Aber es war nicht so, dass die Wölfisser da nicht hoch sind. Es gab viele, die da auch in die Pilze sind und haben Weihnachtsbäume sich geholt und solche Sachen. Das ist also immer von denen locker gesehen worden.
In der Muna, westlich von Wölfis, wurden in den 70er Jahren Raketen stationiert und ein Tanklager errichtet. Kleinere Bereiche, die auch für die Wölfisser tabu waren. Ansonsten war das Sperrgebiet ein großer Abenteuerspielplatz.
Aber ich weiß auf alle Fälle, dass das da
wenn du da so ein paar Patronen gefunden hast, die Loch nimmt da rum. Die waren da nicht, da wurde kein Buch wahrscheinlich geführt, nicht so dolle.
Einfache Soldaten hat man außerhalb der Kaserne kaum gesehen, sagt Wolfgang Schlegel. Sie lebten autark in ihren Quartieren. Offiziere dagegen gingen in den umliegenden Orten in Kneipen und Gaststätten ein und aus. Offiziersfrauen kauften die Schuhläden leer, noch bevor die deutschen Frauen von der Arbeit kamen, wird hier erzählt. Nähere Kontakte zu den Russen waren unerwünscht, aber die Wölfiser hatten ihre eigenen Vorstellungen von der deutsch-sowjetischen Freundschaft.
Da kamen irgendwann über Nacht, 5000 Mann und die bauten da draußen in der Munna ihre Zeltlager auf und da wurden ratzbatz ein paar Gruben ausgehoben, wo Toiletten waren und so ging das ja da. Das war ja nicht wie heute bei denen, die fahren mit dem Bus heute zu schießen. Das war ja damals nicht so. Und da sind wir als Jugendliche auch hin und haben dann mit denen mal so zusammengesessen und ein bisschen uns unterhalten, was eben möglich war und wie gesagt, mal ein Zigarettchen geraucht, so als 12-, 13-Jähriger. Das ging schon mal.
Und mein Bruder, der war nur auf dem Übungsplatz. Ja. Also wenn der nicht abends nicht daheim war, da ist Mutter immer Richtung Übungsplatz gelaufen, bis sie gefunden hat.
Давно смолкли залпы орудий, над нами лишь солнечный свет. На чем проверяются люди, если войны уже нет? Приходится слышать нередко сейчас, как тогда.
Episode ist vielleicht, wir waren mal, da haben sie da unten gebaut und da hat irgendeiner gesagt, oh, du kannst da hinten rum rein, das macht gar nichts, das merken die gar nicht, wenn du da hinten rum reingehst, hinter dem Wohnblocks. Und wir hatten da so vor Weihnachten, sind wir hinter dem Wohnblocks da hinten rein, meine Frau wollte da irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Und da sind wir da hinten reingeschlichen und wollten eben in dieses Magazin. Und auf einmal kamen sie unten an der Mauer, haben sie unten den Kalaschnikow durchgeladen. Steu!
War doch nicht so.
Da haben sie uns dann hochgezogen und naja, da war ein Dolmetscher da zum Glück und der hat gesagt, also wenn ich jetzt nicht hier wäre, hätte man sie über Weihnachten festgesetzt. Ja.
Juchnit уже бронебойный, не быть похоронной под дверь. И кажется, все так спокойно, негде раскрыться теперь. Но все-таки слышим нередко сейчас, как тогда. Ты бы пошел с ним в разведку, нет или да. Покой только снится, я знаю. Готовься, держись и дерись. Есть мирная передовая. Беда и опасность и риск. Поэтому слышим нередко сейчас, как тогда. А ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? В полях обезврежены мины, но мы не на поле цветов. Вы поиски звезд и клубины, не сбрасывайте со счетов. Поэтому слышим нередко, если приходит беда, бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?
Das hier ist die sogenannte Bienensteinnase. Ne? Das Ganze ist das Bienensteinmassiv hier. Und das ist die südliche Begrenzung des Truppenübungsplatzes, wenn man so will. Und die linke Seite, hier war der erste Bauabschnitt, die Stollen 1 bis 12. Und die sind vermutlich noch im November 1944 angefangen worden. Hier hat man erstmal das Material rausgeschoben und hat da oben so ein Plateau geschaffen und die Baustelle in Richtung Arnstadt entwickelt. Denn auf der anderen Seite haben wir dann die Bauabschnitte 2, 3 und 4, also die Stollen 13 bis 15, 16 bis 20 und 21 bis 25. Das ist die Struktur dieser Baustelle.
Das Jonastal auf der Südseite des Sperrgebiets. Georg Ribinski vom Jonastalverein führt durch das Tal, über das man manches weiß, viel vermutet und noch mehr spekuliert.
Man geht davon aus, dass im Jonastal ein Führerhauptquartier gebaut werden sollte. Es gibt einen Befehl, offiziellen Befehl, der allerdings erst vom 9. März 1945 ist. Und dort steht, dass in dem Bereich hier nochmal ein Führerhauptquartier ausgebaut werden sollte. Dem kann man eigentlich entnehmen, dass schon irgendwas vorhanden ist, was nur noch fertig gebaut werden sollte. Was das dann war oder was es sein sollte, dazu haben wir keine Unterlagen, das wissen wir nicht.
Ein kleines Tal, rechts ein Waldgebiet, links ein Geröllhang, der sich steil zur Ortrufer Platte heraufzieht. Bis zur Sprengung durch die Alliierten war der Geröllhang ein Felsmassiv. 25 Stollen trieben die Nationalsozialisten in den Fels. Oder waren es mehr? Gingen sie noch viel tiefer in den Berg als bislang bekannt? Keiner scheint es genau zu wissen, darum wird spekuliert. Und heimlich gegraben. Die Hinterlassenschaften dieser rätselhaften Baustelle ziehen bis heute Schatzgräber und Abenteurer an.
Die Spekulationen, die schießen hier richtig ins Kraut. Hier rings um das Tal wird gegraben, ohne Ende. Wir könnten jetzt losgehen, wir könnten sofort aktuelle Grabungen finden. Ne? Und es gibt auch viele Grabungen, die sind schon wieder verwahrt worden. Also Leute haben sich bis zu 40 Meter hier auf der Gegenseite sogar in den Berg getrieben.
Fertig wurde hier, so viel man weiß, gar nichts. Am 3. April 1945 gaben die Nationalsozialisten die Baustelle Hals über Kopf auf. Tausende Zwangsarbeiter, die hier beschäftigt waren, wurden auf den Todesmarsch nach Buchenwald geschickt.
Können wir mal hier rüber gucken?
Ja.
Wir hatten jetzt anlässlich dieses 70. Jahrestages den Petro Fedorowitsch Mischtschuk hier, ein Mann aus der Ukraine, ne? Der einen langen, langen Leidensweg hinter sich hat und der letztlich hier im Lager auch gelandet ist, in Ortruf. Der hat 13 Konzentrationslager gesehen, muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Der war 15 Jahre, ist von einem Konzentrationslager ans andere gekommen, war dann auch hier in Ortruf, er ist am 20.11. hier angekommen. Und ist schon am 15. Januar wieder weg. Der war so jung und so schwach. Ne? Der war verbraucht im Januar. Und den hat man auf Todesmarsch geschickt nach Sachsenhausen. Er sollte vergast werden. Ne? Und auf der Baustelle, da sind die Emotionen natürlich auch übergelaufen. Ne? Der wollte immer wieder an seinen Stollen 3, wo er gearbeitet hat.
Schon wenige Stunden nach der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag des Kriegsendes wurden die Gedenktafeln bereits wieder zerstört. Hier tummeln sich neben den Schatzgräbern offenbar auch neue Nazis. So hängten sie eines Tages ein Hitler-Konterfei hoch oben in der Felswand auf, erzählt Georg Ribinski. Weiter durch das unwegsame Gelände des engen Jonastals. Die Mundlöcher der Stollen, bis zu 200 Meter lang, sind durch Sprengungen nach dem Krieg verschüttet.
Wenn man in diese Stollenbereiche will, also in manche gibt es noch Zugänge, dann muss man von oben reinkriechen in der Regel.
Und das auch dann, müsste man dann quasi illegal tun?
Auf jeden Fall ist das illegal, na klar. Aber ich weiß, dass es hier auch Geocaches drin gibt und dass die Fledermausleute natürlich auch ihre Quartiere überprüfen und so. Und wenn ich hier Führungen mache, sehe ich laufend dreckverschmierte Gestalten, die irgendwo rausgekrochen sind. Und das wird also praktisch regelmäßig begangen, ne?
Ribinski hat die Stollen natürlich auch schon begangen. Zu finden, sagt er, ist nicht viel in den Stollen aus rohem Fels, die nur stückweise mit Beton ausgebaut sind.
Man sieht mal ein Stückchen Gleis irgendwo liegen. Irgendwo weiter hinten liegt auch noch so ein Untergestell von der Lore. Das Fett ist noch gut da drin, habe ich geprüft. Aber es gibt sonst nichts zu sehen und es ist auch nicht ungefährlich, weil das ist Muschelkalk. Ne? Und das fällt ja immer so in Platten runter. Und wie groß die Platte ist, das weiß man nicht. Und man hört es auch nicht, wenn die sich löst.
Doch vielleicht weckt genau das die Neugier an dem Gelände, weil es eben nichts zu sehen gibt und weil es eigentlich mehr zu sehen geben müsste?
Ich habe eine ganze Reihe Aussagen von Häftlingen und von Bauarbeitern, die nicht in das Bild dieser Stollen passen. Ne? Da sagt zum Beispiel ein Elektriker, der hätte am ersten Stollenkomplex aus Richtung Krawinkel kommend auf der linken Seite, das ist diese Seite hier, gearbeitet. Der Stollen wäre fast fertig gewesen im Ausbau und er hätte Kabel verlegen müssen. Und der Stollen wäre 900 Meter tief gewesen. Der längste Stollen, den es hier gibt, der ist 176,5 Meter. Also wo hat er einen Stollen von 900 Metern gesehen? Stellt sich die Frage, gibt es noch weitere Stollen? Auch das wird von ehemaligen Bauarbeitern behauptet. Und wo ist das? Na? Weil ich davon ausgehe, dass dieser Elektriker zumindest zwischen 90 und 900 Meter unterscheiden kann. Selbst wenn es am Ende nur 800 Meter war. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie damals auch schon beschissen bei der Abrechnung. 900 Meter, das ist eine Ansage. Ne? Und so einen Stollen gibt es hier nicht in diesem Bereich der 25 Stollen.
Spekulationen sind seine Sache nicht. Georg Rybinski hält sich an das, was er belegen kann. Dazu sammelt er mit seinen Mitstreitern vom Jonastalverein Zeitzeugenberichte und Dokumente. Vor Ort kümmern sich die Ehrenamtlichen um die Dokumentation der Baustelle und die Sicherung der Wege und bieten Führungen durch das Gelände an. Und stoßen immer wieder auf die Spuren der heimlichen Gräber.
An der einen Grabung hier drüben, da müssen die ein ganzes Jahr gegraben haben. Als das aufgeflogen ist, hat man da viele Sachen gefunden, die dafür sprechen. Also man hatte in die Erde zum Beispiel Schränke eingebaut, wo man das Werkzeug gleich da lassen konnte und was dann von oben wieder getarnt wurde. Man hat Sektflaschen gefunden, irgendwas gab es wahrscheinlich zu feiern. Also man hatte sich da richtig eingerichtet, ne? Und ist wahrscheinlich immer an den Wochenenden hergefahren, hat weitergearbeitet, alles ganz professionell gemacht. Und ich sag mal, wer ein Jahr gräbt, der hat ein Ziel. Ne? Also das macht man nicht umsonst.
Das Jonastal, ein Mysterium, umwogen von Sagen und Legenden. Dubiose Historiker behaupten, die SS habe hier Atomwaffen entwickelt und auch getestet. Sogar darüber, dass das Bernsteinzimmer in den Stollen versteckt sei, orakelt mancher. Und schon wieder eine Grabung.
Das ist eine frische Buddelstelle.
Ja, nicht ganz so frisch, aber da haben sie irgendwas gesucht. Ich kann mir vorstellen, womit das zusammenhängt. Hier drüben ist das Jonastal-Denkmal. Und das war zu der Zeit ein großer Lagerplatz. Und wenn wir jetzt gleich hier vorne am Stollen 13 bis 15 sind, da ist die Bestimmung von Stollen 13 nicht zu erklären. Na, wohin sollte dieser Stollen gehen? Er war nur 14 Meter lang, als die Baustelle hier abgebrochen wurde und ist trotzdem gesprengt worden. Vielleicht war er doch länger.
Aber es wird nicht nur spekuliert, es wurde und wird auch verhindert. Von den Russen, von den Amerikanern, von Deutschland? Einige Teile der Stollenanlagen werden offenbar von der Bundesrepublik unter Verschluss gehalten, obwohl sie im Besitz der Stadt Arnstadt sind, erzählt Rybinski. Und dass eine Geschichtskommission zu DDR-Zeiten ins Leben gerufen, hastig wieder aufgelöst und ihr Bericht beschlagnahmt wurde.
Und er ist von einem Mann namens Fritz Schirnisch kassiert worden. Dieser Mann war zeitweise erster Sekretär dieser SED-Kreisleitung, aber später Militärattaché in der Tschechoslowakei. Also es war jemand wahrscheinlich vom Militärgeheimdienst. Alle mussten die Unterlagen abgeben. Warum, weiß keiner. Ob die an einem Punkt gelandet sind, wo was rauskam, was nicht rauskommen sollte. Der Urzweck dieser Geschichtskommission, man wollte Lübcke in Misskredit bringen, weil der angeblich an diesem Bauvorhaben beteiligt gewesen wäre. Das hat man nicht geschafft, ne?
Gibt es also doch noch Bauwerke unter der Erde? Ein US-Offizier will welche gesehen haben und hat seine Eindrücke vom April 1945 veröffentlicht.
Und er schreibt, dass sie eine Anlage entdeckt hätten, over 50 feet underground, also über 17, 18 Meter tief, angelegt like the spokes of a wheel, also wie die Speichen eines Rades, in mehreren Etagen mit abgehenden Wegen, several miles, also mehrere Meilen in der Länge, an deren Ende sich richtige kleine Städtchen, so schreibt er, befunden hätten. Und er beschreibt dann die Ausrüstung und den Ausbau, dass es elektrische Küchen gab und Wasserklosetts, dass es Kinos und Theaterräume gab. Was hat denn der gesehen? Also wie die Speichen von einem Rad ist das nicht gebaut? Das ist alles quer nebeneinander? Wir wissen es nicht.
Was man weiß, und darüber muss nicht orakelt werden, das ist tatsächlich nachgewiesen. Der Wolf ist zurückgekehrt in dieses Naturparadies. Der Truppenübungsplatz, heute noch ein Sperrgebiet, ist ein Refugium für die Natur.
Inzwischen lebt hier eine Wölfin und ja, hier gibt es wilde Schafe. Das sind Schafe, die mal irgendwann vor Jahren abgehauen sind. 30 Stück müssen es gewesen sein. Die haben zwei Gruppen gebildet, eine 10er und eine 20er. Und als ich jetzt hier unten am Denkmal war und die Tafeln neu angebracht habe mit der Firma, da hat zum Beispiel hier oben eins gestanden und hat hier runtergeguckt. Da hatten sie die ganze Zeit beobachtet. Die stehen hier oben auf dem Felsen immer noch. Also die leben hier um. Inzwischen ist auch schon mindestens eins vom Wolf gerissen worden. Das ist auch schon.
Bahnhof, Rummersdorf. Das Herzstück in der Vorbereitung der Kriegsfahne, sag ich jetzt mal.
Aber immerhin, der Bahnhof ist jetzt, scheint jetzt so ein bisschen, zumindest nicht weiter zu verfallen und wird ein bisschen hergerichtet.
Der ist gekauft worden von jemandem aus Westdeutschland. Und die basteln ja mehr oder weniger dran rum in ihrer Freizeit, hobbymäßig. Und manchmal stehen noch Autos hier mit Kennzeichen, die ich nicht kenne. Ja, was die damit machen, will ich nicht. Das hat doch die Bahn verkauft, alles für einen Ablohn. Ja, die machen nur, was sie wollen. Aber der hat wenigstens schon eines gemacht hier. Ich sehe diese ganze alte Rampe da.
Ja, ja.
So ein bisschen bepflanzt und so weiter. Alles. Die versuchen ein bisschen was zu machen.
Hm. Oh
ja, warum auch nicht. Sieht doch so besser aus, wenn da wieder drüben alles zerfällt.
Zurück in Brandenburg, zurück bei Klaus Berger. Ortstermin. Züge fahren hier keine mehr. Der Bahnbetrieb wurde 2 Jahre nach dem Abzug der Russen eingestellt. Der Bahnhof immerhin ist nicht dem Verfall preisgegeben, wie sonst fast alles hier. Gleich hinter dem Bahnhof geht das Sperrgebiet los. Die wenigen Häuser am Bahnhof, manche aus dem 19., manche aus dem 20. Jahrhundert, sind längst verlassen. Die Scheiben kaputt, die Dächer teilweise eingestürzt. Die Natur holt sich ihr Terrain mit Gewalt zurück. Klaus Berger kann zu jedem Haus etwas erzählen.
Dieses Haus, was ja vorher auch als Beamtenhaus war, wurde für Deutsche zurückbehalten. Da wohnte zum Beispiel eine Familie Haber. Da war die Frau Haber mit ihren beiden Kindern, Wolfgang und Christel. Die Christel wurde dann meine Schwägerin, sozusagen. Also hat sich alles so ergeben. Ja. So, und dann war eine Familie Kreglo drin, das war ein Eisenbahner. Der hat auch 2 Kinder, Hans-Martin und Bärbel. Bärbel ist meine Nachbarin, da wo wir vorhin saßen. Das hängt alles zusammen. Also eine große Familie.
Fast wie in jedem Dorf, nur dass es hier normal war, auf einen Kaffee zu den Russen zu gehen.
Na gut, zum Kaffee, das waren keine Kaffeefreunde die Russen. Ja. Die tranken lieber ein Bier oder einen Wodka. Den musstest du haben.
Wir fahren auf das Gelände, was man eigentlich nicht darf. Was aber offenbar auch keinen interessiert, wenn man es doch tut.
Na, fahren wir mal links rum. Stopp. Fahren wir mal links rum. Dann haben wir die Ecke hier erledigt.
Also, der Schlagbaum ist oben.
Jetzt fahren wir zu dem großen Objekt, wo die Schießbahn hier angrenzt.
Mhm.
Wo wir auch dann selber geschossen haben. Mit Kalaschnikow und Makarow und so weiter. Hier ist alles noch Objekt von den Russen damals. Da waren verschiedene Abteilungen auch.
Hier ja, Baracken auch, ja?
Ja, wir hatten auch hier Raketenstellen gehabt. Das war dann die Raketenabwehr für den Flugplatz Schwerenberg. Ja. War noch eine extra Sondereinheit.
13 Kilometer lang war die Schießbahn Ost, 7,5 die Schießbahn West. Gesäumt sind sie von Bunkern, Beobachtungsständen, Messhäusern. Die Russen, ihre letzten Nutzer, testeten hier Schnellfeuerkanonen und Artilleriegeschütze.
Nee, wo solche Zäune waren, hier, wie der Betonzaun zum Beispiel, da durftest du nicht rauf als Kind. Dann haben sie keinen Spaß verstanden. Dann haben sie dich geschnappt und dann sind sie mit dir hierher. Und dann hat der hier telefoniert zum Obersten, was er mit dir machen soll. Und dann hat er gesagt, aber ab nach Hause. Zum Schluss.
Die Straßen hier, mehr Feldwege, sind staubige Buckelpisten. Mehr als Schritttempo geht nicht und eigentlich bräuchte man einen Geländewagen, den wir nicht haben.
Und hier ist die rote Kaserne mit Exerzierplatz dahinter, Krankenhäuser, Häuser, Offizierscasino und allen Pipapo. Das war der Einlassposten, der wurde später gebaut hier, so wie die Russen auf den Zaun gebaut haben.
Hä?
Das war das Herzstück der ganzen Anlage und von hier aus ging eigentlich dann alles los zu den Übungsplätzen. Ohne dem wird nicht gegangen, die brauchten ja Soldaten und die waren hier untergebracht.
Von der Straße aus kaum zu sehen, so überwuchert ist das Gelände. Die vierstöckige Kaserne aus dem 19. Jahrhundert liegt im Dornröschenschlaf und verfällt.
Hier sind wir rein gegangen mit dem Kindergarten. Hier hinten war ein Kino, ein riesengroßes. Ja? Die Russen hatten immer sehr schöne Kindertrickfilme. Vielleicht haben sie mal so weit gesehen. Da sind unsere Kinder, die Schule, alles ist drin marschiert. Da wurden extra Veranstaltungen gemacht, nur für unsere Kinder und so weiter. Russische Kinder kamen mit dazu, da haben sie selber voll immer.
Полчаса до атаки. Скоро снова под танки. Снова слушать разрывов концерт. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Он шагнул из траншеи с автоматом на шее. Он разрывов беречься не стал, и в бою под Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. И в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал.
Wir gehen um die Kaserne herum. Man muss aufpassen, wo man hintritt. Die zugewachsenen Wege sind kaum mehr als solche zu erkennen. An manchen Stellen sind containerweise Pflastersteine gestohlen worden. Vermutlich mit schwerem Gerät.
Hier war die Küche drin. Und die Gebäude, auch uralt. Auch zur gleichen Zeit wie die Kaserne gebaut. Ja. Riesengroße Küche. Hier haben wir oft hier drin gesessen und haben mit den Soldaten zusammen Kasche gegessen.
Kasch?
Ja.
Was ist das?
Graupenzeug.
Graubenzeug mit Speck, richtig schön fett. Und Brot dazu, richtig Schwarzbrot. Hast du Kraft gekriegt.
Wodka natürlich.
Auch.
Die morbide Schönheit, die so friedlich in der Sonne liegt, hat eine blutige Vergangenheit. Die Wehrmacht arbeitete hier an ihren schrecklichsten Waffen. Werner von Braun entwickelte hier die V-2-Rakete.
Jetzt kommen wir zu einem historischen nächsten Gebäude.
Als 1945 die Sowjetarmee das Gelände eroberte, starben tausende Soldaten. 1000 sollen auf dem Friedhof im Ort begraben worden sein. Noch mehr werden irgendwo auf dem Gelände vermutet.
Das ist das Offizierscasino.
Wo sie natürlich auch drin waren früher.
Natürlich, von den Russen. Auch als Kantine genutzt hier hinten. Und Bibliothek war drin, ein Magazin war drin, Kaffee war drin.
Fenster mit Rundbögen, ein großer Saal. Das repräsentative Offizierscasino.
Hier auf der Treppe hat Adolf gestanden.
Auch ein Ort großdeutscher Allmachtsfantasien. Ein altes Foto zeigt Adolf Hitler und Werner von Braun mit ihrem Gefolge auf dieser Treppe stehend. Aufgenommen 1934. Das Klinkergebäude aus dem 19. Jahrhundert ist ein Zeitzeuge der Epochen. Jetzt zeugt es und mit ihm das ganze Areal nur noch davon, wie schnell Dinge verfallen können.
Hätte man nicht geglaubt, aber man ist ja nur schon mittlerweile ein bisschen älter geworden und sieht, dass es sich so verändert, was man vorher nicht geglaubt hat. Ist aber so.
Also es war ein ganz gepflegtes Städtchen hier, ne?
Ganz gepflegt, sauber, bis auf letzter. Da war kein Gras zwischen den Steinen, nichts irgendwo.
Das Areal ist das größte Denkmal im Land Brandenburg. Doch sowohl dem Offizierscasino als auch den 4000 anderen Gebäuden hier nützt es wohl nichts mehr, dass sie nach der Wende unter Denkmalschutz gestellt wurden.
Ich werde mal einmal kurz einen Blick hier reinwerfen.
Die Treppen hoch.
Ach du je, das ist ja wunderschön eigentlich, ja?
Die hohen Türen herausgerissen.
Welche schöne Dinge.
Kuppelsaal fast schon, ne?
Ja.
Der Putz bröckelt von den Wänden.
Da sind Fliesen dran, da rechts hinten in der Ecke, da kamen die Kellnerinnen raus.
Unrat überall, die Decken kaputt.
Ja, schade drum. Schade drum. Ja, und in diesen kleinen Seitendingern hier, kaputt, sag ich erstmal. Hier, hier und genauso auch hinten raus, rechts und links. Da waren ja die Geschäfte drin.
Klaus Berger kennt sich bestens aus hier.
Ja, hier bin ich mit meinem Trabi oft drin hier vorhin.
Ach, das war auch kein Problem. Auto rein, kein Problem.
Kein Problem.
Klaus Berger zögert etwas mit seiner Antwort.
Ich war Bürgermeister gewesen.
Ach so, ah, okay, verstehe.
Ich war der Verbindungsmann zwischen der Siedlung, zwischen Kummersdorf Deutsch und Kummersdorf Russisch. Und da ich auch Russisch sprach, fast perfekt. Ich habe auch keinen Dolmetscher gebraucht. War ich auch immer der Ansprechpartner, wenn irgendwelche Probleme waren. Da waren die auch gleich bei mir immer. Ich sag mal so, dadurch war ich ein bisschen privilegiert, habe aber alles für unsere Bürger rausgeholt. Also das waren zum Beispiel, wenn die mit einem Ausweis hier rein durften, dann war das mein Verdienst.
Beinahe wäre der Flughafen Berlin-Brandenburg hier gebaut worden. Der Flugplatz Sperenberg und das angrenzende Sperrgebiet um Kummersdorf wären laut Gutachten der beste Standort dafür gewesen. Aber dann wurde 1996 beschlossen, den Flughafen in Schönefeld zu bauen. In Kummersdorf und Sperenberg blieb es ruhig.
Das ist wahr. Dicht am Wasserturm. Und wie man sieht, haben sie sogar die runden Fenster alt kaputt geklopft. Das sind so eine was von Kannibalen, die sind Idioten. Das sind Idioten. Unten war die Tür zugeschweißt. Die haben mit einem schweren Fahrzeug die Tür angerubbt und rausgerissen aus dem Mauerwerk. Nur um da hochzukommen.
Später gab es andere Pläne für das riesige Areal. Ein milliardenschwerer Freizeitpark, der 30.000 Jobs bieten sollte, kam über die Planungsphase nicht hinaus. Auch ein riesiger Windpark auf 265 Hektar, der fast gar keine Jobs gebracht hätte, wurde nie gebaut. Die Russen haben das Gelände 1994 verlassen.
Das war der Existierplatz hier. Da ist noch die Tribüne. Da habe ich als Bürgermeister die letzten Kompanien verabschiedet. 94 sind abgehauen.
Bis wann waren Sie denn noch Bürgermeister?
Ich war für die Bürgermeister, bis sie weg waren. Ich wurde abgelöst zur Wahl nach der Wende 1990. Da wurde ich abgelöst, so, weil ich in der SED war. Aber für die russischen Offiziere und Soldaten blieb ich der Bürgermeister, der Ansprechpartner bis hin, wo sie abgehauen sind. Weil die sich nach mir profilierten, sag ich erstmal, waren keine Partner, keine Freunde für die Russen. Das war ein Unterschied.
Was war das für ein Gefühl, hier 94 die zu verabschieden?
Also schweren Herzens, muss ich sagen. Das war nicht schön. Wenn du Leute verabschieden tust, die du wahrscheinlich nie wieder siehst, mit denen du hochgewachsen bist, deren Sprache du kennst, die Kindheit hinter dir hast mit denen zusammen, das ist wie eine Familie gewesen. Ich habe hier hinten eine Obstplantage anlegen lassen. Die Obstplantage, die Bäume, habe ich von einer Obsthandlung geholt in nächsten Neuendorf bei Zossen. Den kannte ich, den Gärtner. Da habe ich gedacht, warte, Eckart, ich brauche. Machen wir, Christa. Aber ich brauche 10 Soldaten. Nächste Woche, die müssen mir helfen, da eine Woche lang die Beete fertig vorbereiten. Sonst schaffe ich das nicht. Der hat seine Soldaten gekriegt. Ich habe die Bäume von ihm gekriegt. Die sind hier gekommen, Obstplantage aufgebaut. Die Bäume stehen heute noch. Ganz schön verwachsen und so. War ich jetzt im letzten Herbst, habe ich wieder ein paar geholt. Ein paar Äpfel. Birnen hoch.
Keine Schüsse, keine Raketen, keine Flugzeuge. Ruinen und Obstbäume, Wölfe und ein paar Abenteurer. Devotionaliensammler und Metalldiebe. Das ist die Gegenwart und wohl auch die Zukunft dieser geheimnisvollen Orte.
Sie hörten Betreten verboten. Ehemalige DDR-Sperrgebiete in Brandenburg und Thüringen. Eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt. Ton Inge Görkner. Regie Roswitha Graf. Redaktion Renate Schönfelder. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2015.